ARD.
Ich wollte gar nichts mehr erreichen, verändern. Ich habe die Ehe beendet.
Die Paartherapie. Ein Podcast von NDR 2.
Hi, ich bin Maria Richter, eure Host, und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Die Paartherapie. Und heute geht's um Uli und Heike, und ich habe die beiden vorab mal gebeten, mir mal zu erzählen, so aus ihrer eigenen Sicht, warum wollt ihr eigentlich zu Erik in die Paartherapie kommen? Und die beiden haben mir mal eine Sprachnachricht geschickt. Wir starten mal mit Heike.
Uli und ich haben uns mit 43 Jahren nochmal gefunden und sind seit 10 Jahren in zweiter Ehe miteinander verheiratet, haben Patchwork, haben praktisch jetzt 5 erwachsene Kinder zusammen und waren so gegenseitig unser Lieblingsmensch, waren auch sehr lange in einer ganz harmonischen Beziehung, und die ist dann 2024 komplett ins Wanken geraten, nachdem ich eine Traumatherapie gemacht habe, um meine Kindheitstraumata zu verarbeiten. Und das hat dazu geführt, dass wir uns als Paar wirklich richtig verloren haben. Und ich jetzt am Ende dieser Krise, jetzt 600 Kilometer weit weg in Norddeutschland wohne. Und wir jetzt monatelang gerungen haben und jetzt für uns wieder eine Perspektive sehen, dass unsere Ehe weitergeht. Wir aber da Unterstützung brauchen. Wie kann es jetzt mit einem Distanz von 600 Kilometer denn gut gelingen, dass es uns beiden gut geht damit?
Da haben wir jetzt natürlich nicht alleine zugehört. Erik, unser Paartherapeut, ist natürlich auch mit dabei. Erstmal moin, Erik.
Hallo, Maria.
So, jetzt haben wir erstmal Heikes Sicht der Dinge gehört. Was geht dir da so durch den Kopf?
Also, wenn ich das so höre, dann denke ich, da wurde eine Veränderung initiiert, und diese Veränderung hat was gemacht mit beiden Partnern, und das war nicht wahnsinnig gut, das ist eskaliert. Ich bin mal gespannt auf seine Sicht, aber mein erster Gedanke ist, okay, es geht über den Umgang mit Veränderung.
Genau, und jetzt hören wir mal rein, was Uli uns geschickt hat.
Heike und ich sind seit 12 Jahren ein Paar. Seit 10 Jahren sind wir jeweils in zweiter Ehe miteinander verheiratet. Letztes Jahr kam es dann für mich absolut unerwartet, innerhalb von 2 Monaten zum Bruch. Meine Frau hat sich ein Haus im Norden gekauft, hat sie von mir getrennt und ist ausgezogen. Das hat mein Leben ganz schön auf den Kopf gestellt. Haben dann Phasen gehabt von on, off, on, off. Aktuell sind wir wieder zusammen und fest entschlossen, es miteinander hinzubekommen. Und das ist jetzt die Frage, wie bekommt man das hin, trotz des Bruchs und trotz der 600 Kilometer mit 2 unterschiedlichen Lebensmittelpunkten.
Was sagst du jetzt zu ihm?
Also bei Uli höre ich so ein bisschen, oh, da ist jemand im Team, ich hätte gerne eine Lösung, denn das ist ja auch sein Wunsch. Und das passt für mich auch zusammen mit dem, was Heike erzählt hat. Sie hat was verändert. Das war ein bisschen schwierig, damit umzugehen, und jetzt braucht es eine Lösung. Wie können wir das hinbekommen?
So eine Sitzung mit dir und den Paaren, die dauert so 4-5 Stunden, das können wir hier natürlich im Podcast nicht alles senden. Wir kürzen das so auf 1 Stunde runter. Aber du musst natürlich, wenn du die Paare dann irgendwie kennengelernt hast, wenn es so ein erstes Hallo gegeben hat und so weiter, dann musst du dir ja so einen Plan wahrscheinlich machen, ne? Was fängst du mit denen jetzt an, 4-5 Stunden lang?
Also ich versuche tatsächlich, da einen Therapieplan, nenne ich das jetzt mal, zu entwickeln im Kopf. Und bei Heike und Uli war bei mir der Plan, die beiden vermeiden offensichtlich Konflikte anzusprechen, aus Furcht, dass es eskaliert. Aufgrund von unterschiedlichen biografischen Erfahrungen. Der Plan war, da rauszukommen und ihnen zu helfen, die Gespräche zu führen, die sie führen müssen, aber bisher nicht führen konnten, mutiger ranzugehen und weniger zu vermeiden und denen dafür individuelle Ziele mitzugeben.
Was glaubst du, wie realistisch ist es, dass du den Plan so umgesetzt bekommst?
Da bin ich sehr gespannt, weil das ist immer nicht so genau zu sagen. Ich habe den Plan ja relativ früh in meinem Kopf und versuche, den zu verfolgen. Und dann stelle ich fest, dass das Paar mich auf eine ganz andere Fährte führt. In dem Fall bin ich aber ganz zuversichtlich gewesen, dass es wirklich genau das Thema sein wird und bleiben wird.
Dann frage ich dich am Ende nochmal, ob es geklappt hat.
Okay.
Heike, dann lese ich mal ein paar Zeilen aus deiner Mail vor.
Mein Mann und ich sind seit 10 Jahren in zweiter Ehe verheiratet. Ich habe 2 Kinder und mein Mann Uli 3 Kinder in die Beziehung eingebracht. Wir hatten eine lange Phase der Symbiose und stecken allerdings in der Differenzierungsphase massiv fest. Ich bin über diesen Satz wirklich gestolpert. Und zwar deswegen, weil diese Sprache von der symbiotischen Phase und von der Differenzierungsphase mir natürlich sagt, da hat jemand schon mal zugehört, was ich so gesagt habe.
Ja. Ja.
Wie würdest du das beschreiben? Du hast es geschrieben. Wie würdest du es beschreiben? Wie war eure symbiotische Phase und was hat zu dieser Differenzierungsphase geführt?
Für Uli und mich, wir haben eine sehr unglückliche erste Ehe. Und wir waren einfach happy, dass wir nochmal mit dann 43 die Chance kriegen, einen Lieblingsmensch kennenzulernen. Und auf diesem, boah, haben wir ein Glück gehabt, sind wir sehr lange auf dieser Welle geritten. Wir haben schon immer wieder das Thema gehabt, dass ich es nicht schlimm finde, wenn man streitet. Und für Uli schon immer Streiten schwierig war. Und ich habe mir dann irgendwann Streiten abgewöhnt, weil ich meinen Mann nicht verletzen wollte. Oder ich auch Angst hatte, dass er mir seine Liebe entzieht, obwohl er mir nie einen Anlass dazu gegeben hat. Aber das hat mit meiner Historie zu tun. Warum ich dann so massiv die Differenzierung empfunden habe, war, dass sogar Uli mir Anfang letzten Jahres gesagt hat, Heike, guck mal nach einer Traumatherapie. Das war der beste Impuls ever, weil das plötzlich die Antwort auf 30 Jahre Suchen war. Dann hat Heike verstanden, also ich habe dann gecheckt, dass ich ein Anrecht habe, Nein zu sagen. Und habe das aber, ich habe dann Uli nicht mehr mitgenommen. Und bei mir ging einfach die Traumatherapie dann in richtig großen Schritten voran. Und da haben wir aber als Paar nicht mehr Schritt gehalten.
Da würde ich gerne mal nachfragen. Mhm. Weil als ich die Mail gelesen hatte, kam mir ein Gedanke, den hattest du auch so ein bisschen formuliert. Ich habe mich verändert. Mhm. Diese Veränderung hat etwas bewirkt an eurer Dynamik. Mhm. Und es klang so, als würdest du, Uli, mit diesen Veränderungen jetzt ein bisschen hadern?
Ja.
Ja? Ja. Ist diese Veränderung, ist die bedrohlich oder ist sie vielleicht einfach nur nicht bequem oder fühlst du dich vielleicht abgehängt, ja, nee, verloren, alleingelassen? Was könnte es sein?
Du sagst jetzt gerade 5 Stichworte, die alle zutreffen. Ja? Bei dir ist Fakt, dass am Ende dieser Veränderung oder das Maximum der Veränderung bei meiner Frau war, dass sie innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb von 2 Monaten, ihren Lebensmittelpunkt verlagert hat nach Norddeutschland, 600 Kilometer weit weg, für mich unvorstellbar oder nachvollziehbar, dort ein Haus gekauft hat und mich final dann, als ich dann allein im Urlaub war, verlassen hat. Das heißt, also praktisch alles, was du gerade gesagt hast, alle 5 Punkte treffen zu 100% zu. Verlassen, allein, überfordert,
abgehängt,
Distanz dazwischen gebracht. Also es hat mein Leben schon ganz schön auf den Kopf gestellt. Mhm. Ja.
Wie sehr verletzt es dich, dass du, obwohl du dich nicht verändert hast, plötzlich mit diesen veränderten Reaktionen umgehen musst?
Zum damaligen Zeitpunkt hat es mich extrem verletzt. Ich habe gar keine Chance gehabt. Ja, das war wie so die Heike oder das ganze Konstrukt, was genau vor einem Jahr, wo ich noch gesagt habe, ja, die Heike verändert sich, das ist ein bisschen schwierig aktuell. Aber was dann innerhalb kürzester Zeit so wie Sand zwischen den Fingern zerronnen ist, das war schon schlimm für mich. Ja.
Da war eine Partnerwahl, es war ja alles glücklich.
Ja.
Du warst so, wie du bist.
Ja.
Der menschliche Wunsch ist schon, dann auch weiterhin so geliebt zu werden, wie man ist.
Genau.
Und nicht aufgefordert zu werden, ich verändere mich, zieh mal mit.
Genau, das war auch mit ein starker Punkt, dass sie immer gesagt hat, ja, du musst dich auch verändern, du musst dich auch verändern. Du darfst auch an deinen Themen arbeiten. Überleg mal, was dein Anteil an dem ganzen Thema ist, warum ich jetzt so agiere, wie ich agiere. Also ich fühle mich so, wie ich bin, okay. Ja? Also das heißt nicht, dass man nicht ein Leben lang an sich arbeiten darf, neue Dinge erlernen darf oder so, aber dass ich sage, oh, mit mir stimmt jetzt was per se nicht, ich muss mich jetzt aufmachen, ansonsten funktioniert es nicht, das habe ich nicht verstanden.
Ja, Erik, wir haben das ja von Anfang an gehört. Also Heike hat für sich selber eine Therapie gemacht und für sie selber war das auch total erfolgreich und hilfreich. Sie ist happy, sie kommt da sozusagen als neuer Mensch irgendwie wieder raus. Ja, aber Uli hat ja den neuen Menschen nicht eingekauft. Der wollte ja seine Heike, so wie seine Heike irgendwie vorher war. Ihn hat das ganz schön krass aus der Bahn geworfen, dass da plötzlich ja so eine andere Person vor ihm stand, oder?
Und ich glaube, das ist auch total verständlich, denn plötzlich hat ja die neue Heike hat jetzt häufiger mal Nein gesagt. Mhm. Die hat dann auch auf Dingen bestanden. Die wollte sich verändern, die wollte wachsen. Was noch dazu kam, glaube ich, war auch, dass sie ihm das Gefühl gegeben hat, du musst dich jetzt meinem Tempo anpassen. Du musst jetzt auch was verändern.
Und er hat ja gesagt, ja, ehrlicherweise finde ich es eigentlich okay, so wie ich bin. Ich habe gar nicht so große Lust, was zu verändern.
Auch das ist verständlich. Schließlich, sie hat ihn ja mal gewählt für die Person, die er war. Mhm. Und jetzt liebt sie ihn irgendwie nicht mehr, weil er sich verändern muss. Ist ja auch kein schönes Gefühl dann. Mhm. Also sehr nachvollziehbar, dass ihn das sehr stark verwirrt.
Was waren denn eure Themen für diese Phase der Veränderung, der Differenzierung? Was hat denn einer oder eine von euch so grundlegend anders gemacht, als der andere gedacht hat, das wäre eigentlich besser?
Darf ich anfangen? Oder ich würde gerne anfangen. Und zwar, ich habe das mit der Differenzierung, also die Mail hat die Heike geschrieben und das mit der Differenzierung hätte ich jetzt nicht geschrieben. Also das wäre nicht mein spontaner Gedanke gewesen. Im Nachgang ist es mir aber sehr wohl bewusst, dass diese Phase der Differenzierung nicht da war in der Form. Und zwar auch von meiner Seite nicht da war. Also mich stören schon auch das ein oder andere an Heike. Ich habe aber bei vielen nichts gesagt, ja. Weil ich, bevor ich dort in den Konflikt gehe, lieber sage, das ist dann mir egal. Ja.
Du hast versucht, diese Harmonie zu bewahren und hast nichts gesagt. Mhm. Wenn mir niemand sagt, dass das nicht in Ordnung ist, dann gehe ich davon aus, dass es in Ordnung, was ich tue. Genau. Heike, du nix.
Das habe ich beim Scheitern meiner ersten Ehe. Ich habe mich nie als Opfer gefühlt, sondern immer auch als diejenige, die es auch zugelassen hat, dass Dinge passiert sind. Also es war wirklich so dramatisch. Ich war innerhalb von 2 Monaten, habe ich die Flucht ergriffen und es war eine Flucht. Also ich bin nicht einfach mal 2-3 Straßen weitergezogen, sondern ich bin 600 Kilometer gegangen. Ich halte ganz viel, ganz lange aus. Und in ganz wenigen Situationen in meinem Leben, dann renne ich was das Zeug hält. Und das habe ich letztes Jahr gemacht. Ich bereue es nicht, dass ich gerannt bin. Es tut mir unendlich leid, dass ich dem Uli so weh getan habe damit.
Warum bist du gerannt? Also was war der Auslöser, was waren deine Gedanken und was war die Hoffnung, was du damit erreichen und verändern könntest?
Ich wollte gar nichts mehr erreichen und verändern. Ich habe die Ehe beendet.
Das ist aber doch eine Veränderung.
Also, ja, ja.
Was für eine? Also, was wolltest du erreichen? Also, wenn ich sage, ich flüchte irgendwohin, ich möchte Abstand haben. Ja. Ich möchte das und das nicht mehr erleben. Ich möchte das und das neu erreichen. Das meine ich damit. Mhm. Also, was wolltest du konkret verändern?
Ich habe letztes Jahr mich gefunden. Mhm. Und ich wollte nicht mit zu vielen Kompromissen. Also ich wollte einfach in meinem Leben, in meinem Leben ankommen. Weil ich auch in unserer Ehe, da kann Uli nichts dafür, das ist ja meine Vergangenheit, meine Biografie. Ich habe nur eine Daseinsberechtigung gehabt, wenn ich immer Bedürfnisse und Wünsche anderer erfüllt habe. Von meinem ersten Atemzug, den ich in dieser Welt gemacht habe. Und dafür kann Uli nichts. Aber das war natürlich auch eine Paardynamik bei uns, dass ich ganz oft seine Bedürfnisse adaptiert habe, obwohl ich es ganz anders vielleicht auch gewollt hätte. Das hat ja auch super funktioniert. Eine Zeit, also das war.
Ich finde es toll, dass du jetzt auch sagst, für mich hat es genauso funktioniert. Ja? Viele Jahre hat es für mich so funktioniert. Ja? Diese Strategie war für mich sinnvoll.
Ja? Er hat das ja nicht wirklich ausgenutzt. Dass es für mich irgendwann nicht mehr stimmig war, habe ich aber größtenteils mit mir ausgemacht. Und als ich dann angefangen habe, das zu kommunizieren, bin ich auf völliges Unverständnis gestoßen. Das war, wie wenn ich aus dem Kokon rausgekommen wäre und plötzlich meine Flügel ausgebreitet hätte. Ich glaube, mein Mann hat es, glaube ich, eher nicht als Schmetterling empfunden, sondern als, keine Ahnung,
als Phönix
aus der Asche.
Ich habe immer gesagt, Phönix aus der Asche.
Der ist aber auch bedrohlich, ne? Mhm. Also der hat was drauf. Mhm. Aus Feuer entstanden, der kann was. Mhm.
Das beschreibt dann recht gut, ja.
Ja.
Da war Feuer dabei, da war enormer Flügelschlag dabei. Auch im Nachhinein hatte ich keine Chance.
Du sagst, du hast den ersten Teil dieses Veränderungsprozesses bei dir selbst mit dir ausgemacht. Mhm. Glaubst du, an der Stelle habt ihr schon ein Stück Verbindung verloren vielleicht? Mhm. Denn das ist ja ein richtig wichtiger Prozess, den du da gemacht hast.
Ja.
Zu sagen, was ich in meiner Biografie erlebt habe, hat zu dem und dem geführt. Und irgendwie ist damit jetzt mal eine Grenze erreicht. Damit muss jetzt mal Schluss sein. Mhm. Ich will das nicht mehr. Was waren die Gründe dafür, zu sagen, das mache ich mit mir aus?
Naja, weil ich habe ja gelernt, ich habe von Liebe will ich gar nicht mal reden, dass ich als Kind geliebt worden bin, sondern ich habe nur eine Daseinsberechtigung gehabt, wenn ich
performt
habe.
Du hast dir deine Liebe verdient.
Genau. Uli war ja oder ist es nach wie vor mein Lieblingsmensch und ich wollte diese Liebe nicht verlieren. Jetzt mit dem Abstand weiß ich, dass ich zu jedem Zeitpunkt die Chance gehabt hätte, es Schritt für Schritt zu formulieren. Aber ich habe ja in meiner Denke, habe ich ja keine Berechtigung, das zu fordern.
Es geht nicht um Schuld, was hättest du besser machen können, sondern um zu verstehen, welche Stimmen dich daran gehindert haben. Hattest du denn mal die Motivation, es anzusprechen, was in dir vorgeht?
Ja, also habe ich schon.
Ja, also es gab einen Teil in dir, der gesagt hat, das Ansprechen wäre eine super Idee.
Ja.
Wenn du mal versuchst, in diesen Teil reinzugehen von dir damals, warum hielt der das für eine gute Idee?
Naja, weil ich ja schon vom Intellekt her verstanden habe, Veränderung funktioniert über Kommunikation, über auch ein Stück weit Reibung und schauen, was will ich, was willst du, was könnten wir, wie können es anders passieren. Also das ist ja etwas, was der Verstand, das war mir so klar wie noch was, dass es darüber funktioniert, dass ich mich mitteile. Mhm. Und es ist, ich habe immer wieder dann doch einen Rückzieher gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich mit der Art, wie ich die Dinge anbringe, den Uli ganz arg traurig und unglücklich gemacht habe.
Du hast gelernt, Kommunikation ist wichtig. Wusstest du, was wäre denn möglicherweise passiert, wenn du kommuniziert hättest?
Auch in einer idealen Welt hätte mein Mann gesagt, ach so ist es für dich, das ist ja spannend, das wusste ich gar nicht und was brauchst du denn stattdessen?
Okay, in dieser idealen Welt, in der Uli so reagiert hätte, wie hättest du denn dann möglicherweise anders reagiert?
Dann hätte ich noch mehr ausgepackt und er hat gesagt, ja, wie kann es jetzt sein? Also, bei mir ist ja klar, dass nicht ich zu 100% meine Wünsche erfüllt bekomme, nur weil ich sie jetzt mal auspacke, sondern dass Uli ja trotzdem sagen kann, okay, ich höre das, aber für mich ist es trotzdem anders. Und dann zu gucken, wie könnte es denn aber so sein, dass es für uns beide sich stimmig anfühlt.
In dieser idealen Welt hättest du das angesprochen? Mhm. Uli hätte gesagt, okay, ist interessant. Möglicherweise hätte er vielleicht auch seine eigenen Bedenken dazu mitgeteilt und gesagt, könnte sein, aber dass das da an der Stelle dann mal ein bisschen anders wird, müssen wir drauf gucken, wie wir das dann regeln. Ich höre, für dich hätte so eine Reaktion Vertrauen geschaffen, um sogar noch mehr auszupacken. Wie hätte Uli darauf reagiert?
In der idealen Welt. Möglicherweise hätte er dann gesagt, boah, jetzt wird es mir gerade ein bisschen zu viel. In der idealen Welt.
Ja.
Ist es für dich okay, dass wir nicht alles jetzt auf einmal
Er hätte seine Bedürfnisse
geäußert.
Konkurrent und souverän geäußert. Wenn er das gemacht hätte, in der idealen Welt, wie hättest du vielleicht dann anders reagiert?
Dann hätte ich mich darauf eingelassen. Also in der idealen Welt hätte ich gesagt, oh, schön, dass du mir den Weg eröffnet hast und dass wir jetzt so einen Pfad anfangen, gemeinsam zu gehen, auf dem wir halt so Bänke haben, auf denen wir uns immer wieder niederlassen, also ein Stück Weg gehen, dann wieder uns hinsetzen, was zusammen einfach uns anschauen, dann wieder ein Stück weit gehen. Also dass wir so weiterkommen.
Ich höre ein bisschen, ihr wärt einander gute Reisebegleiter geworden. In so einer idealen Welt.
In so einer idealen Welt.
Okay. Da ist alles schön, alles toll. Viele Jahre. Da war ja ganz viel super.
Ja.
Da war ja ganz viel grandios.
Ja.
Was für gute Gründe hatte dein Ja-Anteil zu sagen, das belassen wir so?
Weil es in der Tat sehr schön war, weil wir trotz mancher Dinge, die uns belastet haben, es als Team gemeinsam super hinbekommen haben, die Zeit. Wir haben zusammengelebt, wir haben gemeinsam mit unseren 5 Kindern das gut auf die Reihe bekommen. Wir haben uns mit ganz vielen Dingen mit enorme Überschneidung gehabt, dass wir gesagt haben, wir haben die gleichen Interessen, die gleichen Werte, die gleichen Vorstellungen, gleichen Urlaubspläne, sehr harmonisch. Und als Außenstehende hat man uns als sehr harmonisch wahrgenommen.
Wie hast du dich gefühlt? Wie hast du dich gefühlt in deiner Rolle als Ehepartner, als Geliebter, als Familienvater? Wie hast du dich gefühlt?
Gut, sehr gut. Dass ich meine Frau angeschaut habe und gesagt, ja, das ist mein Lieblingsmensch. Diese Frau liebe ich. Mit allem. Also ich würde sie nicht anders machen wollen.
Super schönes Bild. Und jetzt kommt deine Frau auf die Idee, was zu verändern.
Mhm.
Und das kommt offensichtlich ja sehr plötzlich und überraschend.
Mhm.
Hast du denn etwas bemerkt in dieser Phase, wo sie noch nichts gesagt hat, wo das sozusagen bei ihr im Kopf war?
Ja.
Was ist bei dir passiert?
Das war eine Verunsicherung, aufsteigende Panik, diese heile Welt brüchig wird. Ich habe ja vorher auch gesagt, sie ist dann öfters mit mir auf Konfrontation gegangen, also hat mich aus dieser Komfortzone rausbuxiert. Also ich kann mich auch daran erinnern, weil du vorher gefragt hast, Heike, hast du mit dem Uli mal drüber gesprochen? Ja, sie hat mit mir drüber gesprochen und wollte aber dann von mir eine Bestätigung von dem, wie sie sieht. Und wo ich gesagt habe, boah, nee, sehe ich eigentlich nicht so, oder kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Und da kam dann dieser Phönix schon raus, nicht nur mit dem Flügelschlag, sondern mit seinem Schnabel, und hat gesagt, aber ich zeig dir, was ich kann. Ja.
Heike hat erzählt, sie kann echt viel ertragen. Sie nimmt viel mit, sie nimmt viel auf sich. Und dann aber, wenn so das Fass so richtig übergelaufen ist, dann rennt sie weg. Und zwar auch gerne mal 600 Kilometer weit weg von ihrem Mann. Sie ist ausgezogen, hat sich so richtig vom Acker gemacht. Wie genau löst das ein Problem, wenn ich wegrenne?
Ja, eher so gar nicht, ne? Ja. Und da sind wir wieder bei einer Variante der Vermeidungsstrategien.
Mhm.
Und da drin sind sie beide gut. Ich bin mir nicht sicher, ob Heike bewusst ist, wie viel Vermeidungsstrategie auch in ihren Strategien verborgen ist. Heike wirft ja Uli schon vor, dass er zu wenig über bestimmte Dinge redet und da nicht mitzieht.
Mhm.
Und die Sachen nicht anspricht. Jetzt spricht sie aber, so ist mein Eindruck, viele Dinge auch nicht an. Und wenn sie es dann anspricht, dann ist es gleich in der Eskalation. Das ist das, was ihm die größte Sorge bereitet. Davor hat er am meisten Angst, dass es dann gleich eskaliert. Und weil sie Eskalation eigentlich auch nicht sonderlich schätzt, flüchtet sie lieber.
Und Heike hat das ja auch nie gelernt. Das sagt sie ja auch. Sie hat es nie gelernt, dass sie auch an erster Stelle stehen kann oder darf oder auch muss. So, sie sagt auch immer, nein, die Bedürfnisse der anderen gehen immer irgendwie haben immer Vorrang vor meinen eigenen Bedürfnissen. Wie komme ich denn da überhaupt hin, dass ich das A merke, dass ich mich irgendwie immer zurücksetze, und B, wie gehe ich dann auch damit um, dass ich das verändere, ohne auch irgendwie so das ganz große Ganze irgendwie alles zu verändern, alles total auf den Kopf zu stellen, wenn das überhaupt geht?
Ich fürchte, das ist gar nicht möglich. Also in dem Moment, in dem sich ein Partner, in dem Fall eben Heike, wirklich so grundlegend in den Verhaltensweisen verändert, dann muss sich die Dynamik in der Beziehung verändern. Jetzt haben aber beide noch nicht gelernt, mit solchen Veränderungen umzugehen.
Mhm.
Also Heike sagt, hier ist meine Veränderung, nimm die bitte an. Was völlig normal ist und menschlich. Sie macht es ihm aber dadurch nicht unbedingt leichter. Sie müsste auch versuchen, ihn mehr mitzunehmen, abzuholen und ja vielleicht auch einzuladen. Ich sage ja gerne, du bekommst nur das, wofür du lobst.
Mhm.
Wenn du sagst, du hast dich wieder nicht bewegt, das ist nicht loben, das ist kritisieren.
Ja.
Es müsste der andere Weg sein. An der Stelle habe ich bemerkt, du hast mich wirklich unterstützt in meinem Veränderungsprozess. Vielen lieben Dank dafür.
Naja, zumal Heike natürlich die Veränderung wollte und er ja auch ganz explizit mal gesagt hat, was ich eigentlich total süß fand auch irgendwie, das ist mein Lieblingsmensch. Ich würde nichts an dieser Person verändern. Sie hat das ja für sich natürlich in erster Linie auch gewollt und getan.
Sie hat das für sich getan, aber gleichzeitig hat sie natürlich damit auch ja einen Impuls für eine Veränderung, und zwar für eine Wachstumsveränderung in dieser Beziehung gesetzt. Nämlich, dass auch er sich überlegen darf, an welchen Stellen vermeide ich eigentlich Konflikte und ist das wirklich hilfreich? Er hat jetzt gelernt, ist es nicht.
Aber wie hätten die sich dann auf diesem Weg vielleicht besser miteinander mitnehmen können?
Sie hätte ihn natürlich viel früher versuchen können mitzunehmen. Und das hat sie ja auch nicht getan. Im Gegenteil, sie hat nichts gesagt dazu oder wenig. Sie hat einmal wohl was angesprochen und das eskalierte. Und daraufhin hat er nicht mehr sich getraut, es weiter anzusprechen. Und sie hat sich auch nicht getraut, es weiter anzusprechen. Das heißt, hier wäre es so wichtig gewesen, weiter in Kontakt, in Verbindung zu bleiben und zu sagen, was sind deine Ängste eigentlich gerade? Wie erlebst du das? Muss ich mir Sorgen machen? Wohin entwickelst du dich? Hänge ich dich ab? Wie geht's dir damit gerade? Und weil beide ja hier schon wirklich gut in der Konfliktvermeidung sind, haben sie nicht drüber gesprochen und dann brach das Kartenhaus zusammen. Und das ist besonders schmerzhaft, wenn es so ein schönes Kartenhaus ist.
Was ich mich da so ein bisschen frage, Heike hat gesagt, Uli hat mich immer bedingungslos geliebt. Oder sie hatte das Gefühl, immer bedingungslos von ihm geliebt zu werden. Aber eben so bis zu diesem Punkt, wo es dann knifflig wurde. Aber ja, dann auch wieder so, ne, korrigier mich, wenn ich da Quatsch erzähle. Das ist jetzt nur das, wie ich das für mich übersetze. Bis zu dem Punkt, als sie dann eben nicht mehr seine Bedürfnisse an erste Stelle gestellt hat, sondern ihre. Und als sie dann gesagt hat, so jetzt aber bin ich hier für mich auch mal an erster Stelle, da war es dann halt so, dann doch nicht mehr vielleicht so bedingungslos oder für ihr Gefühl nicht mehr so bedingungslos.
Ganz bestimmt, da ist viel dran. Also sie fühlte sich ja sicher auch in dieser Konstellation vorher. Dann ist was passiert, wo sie gesagt hat, aus dieser Konstellation muss ich jetzt mal raus. Das ist eigentlich nicht auf Augenhöhe, das ist nicht gleichberechtigt und ich möchte mal mit den Dingen, die in meiner Kindheit, in meiner Biografie passiert sind, endlich mal ein bisschen aufräumen. Und dadurch wurden ihr auch bestimmte Dynamiken klar. Die zu verändern ist sehr mutig und ist sehr wichtig. Für die Beziehung ist allerdings ebenfalls wichtig, jetzt den Partner nicht zu überholen.
Kann es sein, dass du mehr Energie reinstecken musst, Konflikte zu vermeiden und mit den Konsequenzen dieser Konfliktvermeidung später umzugehen, als die Energie, die du bräuchtest, um in den Konflikt reinzugehen?
Ja, weil die, also speziell in unserem Fall, der Konflikt jetzt mehr Auswirkungen hat auf mein tagtägliches Leben, als wenn ich mich dem Konflikt gestellt hätte.
Um dich so einem Konflikt zu stellen, was für Hindernisse erwartest du?
Das ist schon die Angst, eine auf die Mütze zu bekommen.
Wenn die wichtigste Person in meinem Leben, die ich liebe, mir sagt, das ist aber eine scheiß Idee.
Genau.
Ja. Was passiert bei dir, bei der Vorstellung, du kommst mit einem Wunsch, mit einem Bedürfnis auf deine Frau zu und die sagt, Schwachsinn.
Das setzt meinen Selbstwert herunter, das macht mich klein, das macht mich unwichtig.
Einsam.
Einsam dann, ja. Ich kann damit leben, wenn man sagt, das sind zwei Ideen. Das ist jetzt nicht die tollste Idee, ich habe eine andere Idee. Wir können das beide stehen lassen, damit kann ich leben. Aber mit was auf die Mütze zu kriegen, ist eine scheiß Idee. Oder das Gefühl zu bekommen, es ist nicht wichtig, meine Idee, die ist Quatsch, die ist nicht gut. Damit geht es mir nicht gut.
Gesetzt den Fall, du würdest Dinge weniger persönlich nehmen, die Heike sagt. Was wäre dann?
Dann ging es mir besser damit. Dann könnte ich mich auf das Wesentliche konzentrieren, um was es geht. Dann würde es nicht als existenzbedrohend, liebesbedrohlich wahrnehmen.
Jetzt vermute ich mal, du hast bestimmt auch schon mal versucht, Dinge weniger persönlich zu nehmen.
Ja, ja, aber es fällt natürlich schwer.
An welcher Stelle fällt es denn schwer?
Weil es schon so ist, dass das eigene Ego dann kommt und sagt, nee, das will ich mir jetzt auch nicht gefallen lassen in der Form.
Da kommt ein Gefühl von Ungerechtigkeit.
Ja, genau, da kommt dieses Gefühl von Ungerechtigkeit und dann schaukelt sich das hoch. Und dann folgt auf ihrer Seite auch noch mehr Härte und dann schaukelt sich das hoch.
Genau. Klar, das bedeutet, da kommt Ärger hoch. Mhm. In den meisten Fällen liegt unter Ärger nochmal die eine oder andere Emotion, zu der wir gerade nicht wirklich wollen, weil die wäre aufwendiger zu bearbeiten. Mhm. Ärger ist so praktisch, der richtet nicht auf, die Spannung steigt, ich hau sie raus in einer kurzen, schnellen Stressreaktion. Dann kommt er zwar relativ schnell wieder, weil sie ja nicht bearbeitet, aber ich fühle mich ja auch noch im Recht dabei. Mhm. Ärger hat ja dieses großartige Ding, im Rucksack steckt, ich habe Recht. Mhm. Ist der Ärger später mal weg, fühlt sich das vielleicht dann wieder anders an. Aber erstmal kommt das mit diesem Gerechtigkeitssinn. Super praktisch, weil wir uns nicht mit dem beschäftigen dann, was möglicherweise drunter liegt. Unter diesem Unfair, was könnte da noch drunter liegen vielleicht? Vielleicht siehst du ja dich in dem Moment nicht in der Form, in der Rolle, in der du dich eigentlich gerne sehen würdest. Mhm. Da könnte beispielsweise ein Selbstvorwurf dabei sein. Warum machst du jetzt nicht das, das und das? Warum fühlst du dich so angefasst, etc.? Mhm. Es könnte auch sein, vielleicht ein Stück weit Hilflosigkeit oder Resignation. Das kriege ich nie hin. Könnte auch was wie Trauer dabei sein. Abschied nehmen von einem Bild, in dem sowas einfach nicht passiert.
Nee, am ehesten trifft es die Hilflosigkeit. Die Hilflosigkeit und auch diese Wut über diese... Und dann auch wieder Resignation über diese Ungerechtigkeit. Weil ja, warum ist jetzt mein Punkt weniger wert? Und nur weil die Heike wortgewaltig und emotional und aufbrausend und mit ganz viel Dynamik um die Ecke kommt, um einen Punkt für sich zu klären. Ja, dann Resignation, wo ich ein sehr rationaler Mensch bin. Und warum werde ich mit meiner Wahrnehmung, mit meinem Wunsch danach nicht gesehen? Ich möchte nur mal gesehen werden.
Dieses Gesehenwerden, wenn du statt rationalisieren über deine Emotionen mehr sprechen könntest, du möglicherweise auch mehr gesehen werden könntest da drin. Mhm. Wie geht's dir mit dem Gedanken?
Das wäre ein möglicher Ansatz.
Warum greift dieser Ja-Aber-Anteil, dieser Beschützeranteil von dir dann auf diese Strategie?
Das hängt vielleicht auch mit meinem Beruf zusammen als Ingenieur, sich mehr an Fakten, an prüfbaren Ergebnissen festzuklammern oder festzuhalten dann in dem Moment, weil jeder sieht ja, wie groß der Tisch ist und wie schwer der ist und da braucht man nicht drüber diskutieren, das muss man doch sehen, ja?
Mhm.
Genau.
Mhm. Absolut logisch, ja. Was glaubst du noch, was gäbe es noch, warum dieses Schutzprogramm da läuft?
Dass ich nicht dahinter schauen muss.
Eine Zeitersparnis. Mhm. Ich muss jetzt nicht anhalten in diesem Gespräch und gucken, was passiert bei mir gerade eigentlich und warum, sondern ich kann weitermachen. Mhm. Und ich komme damit vielleicht schneller zu einer Lösung.
Mhm. Mhm.
Gäbe es noch mehr vielleicht?
Ich muss mich nicht mehr auseinandersetzen.
Und ich muss mich nicht öffnen. Ich muss mich nicht noch verletzlicher zeigen. Und so hart, wie ich weiß, dass du manchmal reagieren kannst, wäre ich ja bescheuert, würde ich mich jetzt auch noch verletzlich zeigen in der Situation.
Wenn dann dieses Emotionale von meiner Frau zu viel mir wird, dann ist mir auch zu viel. Dann reagiere ich relativ emotional, also dann fange ich...
Also dann weint mein Mann.
Ja. Das, was du da machst, ist ja Teil einer Schutzstrategie, nicht verletzt zu werden. Wenn ich mich nicht so verletzlich zeige, dann kannst du mich auch nicht so sehr verletzen. Und nachdem ich von dir erlebt habe, oh, du kannst mich verletzen, wäre ich ja wirklich wahnsinnig, würde ich das immer wieder probieren.
Mhm.
Dem gegenüber steht, nur wenn du dich verletzlich zeigst, bekommst du das Verständnis und die Verbindung, die du dir eigentlich wünschst.
Mhm.
Ganz bezeichnend fand ich bei den beiden auch, die haben irgendwie so viele Ausdrücke benutzt oder haben oft wirklich gesagt, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht gehört. Dank ihrer Therapie ist das ein bisschen besser geworden. Es hat sich aber für Uli genau so jetzt dargestellt, dass er jetzt sagt, ich habe Angst, dass ich von nicht mehr gesehen und nicht mehr gehört werde. Also beide irgendwie so die gleichen Worte benutzt haben und die gleichen Gefühle da offenbar auch irgendwie gerade in der Beziehung haben.
Da sind auch vermutlich schon sehr vergleichbare Emotionen, die sie da haben. Nämlich beide trauen sich nicht, das zu formulieren, was sie wirklich brauchen, was sie sich wirklich wünschen, aus Angst, etwas kaputt zu machen, was sich doch eigentlich irgendwie ganz gut anfühlt. Mhm. Und ich denke, das kennen wir doch alle.
Ja.
Das läuft schon irgendwie.
Mhm.
Und dann haben wir die Erfahrung gemacht, es läuft auch wirklich irgendwie.
Mhm.
Also warum soll ich das jetzt ändern? Never change a running system. Doch, bitte, wenn du was weiterentwickeln willst, musst du was verändern. Es kann sich natürlich auch zum Schlechteren verändern, aber die Chance besteht, dass es sich zum Besseren verändert. Und ich muss einfach in die Veränderung rein. Davon abgesehen zwingt mich mein Leben sowieso in die Veränderung.
Was mir so wichtig ist, Uli, dass ich nicht immer pathologisiert werde. Also natürlich habe ich vielleicht dramatischere Lebensgeschichte oder auch Herkunftsthemen, als du das erlebt hast als Kind. Aber deshalb bin ich trotzdem ein erwachsener Mensch, der... Ich möchte mit dir auf Augenhöhe sein. Und das ist das, was ich immer versucht habe zu erklären, dass wir...
Warte mal, darf ich kurz mal unterbrechen? Ich würde gerne das, was du jetzt sagst, nehmen, um dir zu helfen, dieses Gespräch zu führen. Was Heike gerade sagt, ist, mich beschäftigt, dass ich mich manchmal von dir pathologisiert fühle.
Mhm.
Und ich würde gerne einfach den mal nehmen und euch jetzt zwei Rollen geben. Du bist diejenige, die dieses Thema initiiert hat. Und du bist derjenige, der jetzt fragt, um zu verstehen, was passiert da eigentlich bei dir.
Mhm.
Und möglicherweise sogar ihr dabei zu helfen, noch mehr über sich auch zu verstehen.
Mhm.
Sodass du es nicht persönlich nehmen musst.
Mhm.
Weil es geht nur um sie.
Mhm.
Du bist jetzt wie ein Journalist.
Mhm.
Ich helfe dir mit ein paar Fragen.
Mhm.
Okay?
Mhm.
Warum ist es für dich so schmerzhaft, pathologisiert zu werden?
Heike, warum ist es so schmerzhaft für dich, pathologisiert zu werden?
Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass man dann nicht Mann, sondern dass ich nicht mehr ernst genommen werde.
Durch wen?
Durch meine Familie, meine Herkunftsfamilie, durch Ärzte, durch dich. Weil indem du mich pathologisierst, erhöhst du dich über mich.
Hm. Seit wann ist das so?
Seit wann ist das so?
Also zwischen uns ist es so vor 4 Jahren gekippt.
Frag mal nach dem Auslöser von vor 4 Jahren.
Was meinst du, was war der Auslöser von vor 4 Jahren?
Wir haben uns ja ein gemeinsames Nest gebaut. Ich war da zufrieden und ich hätte so sehr nach meinem Leben so sehr Beständigkeit gebraucht. Und indem du einfach nicht zufrieden warst, dass wir da gelebt haben, ich hätte einfach nur Ruhe haben wollen. Ich habe es zwar immer wieder gesagt, ich brauche keine Veränderung, ich kann da gut in Miete wohnen bleiben. Ich möchte kein Haus bauen oder kein Haus kaufen. Lass uns doch einfach da wohnen. Aber es war für dich so ein immens starker Wunsch. Und
bleib mal bei dir, bitte.
Es war
was
für
hat
mich
dir
so
Angst
beängstigend.
Gemacht? Was, genau. Was hat diese Angst mit dir gemacht?
Die hat mich aus meinem Gleichgewicht gebracht, die Angst. Durch die Beziehung zu dir und habe ich mich stark und standhaft gefühlt. Und mit dem, dass du dieses Zuhause, was wir uns aufgebaut haben und wo ich mich aber auch wohl gefühlt habe, das war für mich schlimm, das wieder aus nachvollziehbaren Gründen, was deine Beweggründe waren.
Warum? Warte, bleib bei dir.
Und dass du das aufgekündigt hast und hat mich, plötzlich habe ich mich wie auf Treibsand, also ungefähr könnte man das so sagen, plötzlich war es kein stabiles Zuhause mehr, sondern so eine Treibsanddüne und ich wusste nicht, wo treibt es mich jetzt hin? Ich will diese Veränderung nicht. Ich will da bleiben und ich will dieses Zuhause nicht aufgeben.
Okay. An so einer Stelle könntest du jetzt was zusammenfassen, was du gehört hast. Mhm. Weil der Impuls von dir so stark ist, das immer weiter zu erklären, dass du keine Luft mehr kriegst gleich als Interviewer. Was vollkommen in Ordnung ist. Es geht nur um die Dynamik jetzt gerade. Ne? Weil da ist ein Bedürfnis, das zu erklären und verstanden zu werden. Und dieses Bedürfnis könntest du beispielsweise erfüllen. Du musst nicht einverstanden sein, sondern sagen, in dem, was du gehört hast, und das zu wiederholen.
Mhm. Ich habe jetzt verstanden, dass auf die Frage hin, seit wann ist es so, du gesagt hast, dass es vor 5 Jahren angefangen hat, speziell durch den Wunsch von mir nach Veränderung. Du hast dich sicher gefühlt in unserem Mietshaus. Durch meinen Wunsch nach Veränderung und nach was Eigenem zu schaffen, hast du dich wieder gefühlt wie auf Treibsand und hat dir die Sicherheit gefehlt und dich aus deiner Sicherheit herausgenommen.
Diese Angst, was für Emotionen außer der Angst waren da vielleicht noch? Mhm.
Außer dieser Angst, was du gerade beschrieben hast, was gab es noch für Emotionen dabei?
Ich habe mich meiner Überlebensstrategie beraubt gefühlt. Also ich habe dieses Nest gebraucht, um mir eine Stabilität zu erarbeiten und zu erhalten, die für mich, ja...
Was ist das für eine Emotion denn?
Hä? Also danke, dass du nachfragst, sonst hätte ich es nämlich jetzt gleich gemacht. Weil, Heike, jetzt flüchtest du gerade ein bisschen. Mhm. Du erklärst nochmal, was passiert ist. Mhm. Das weiß er ja. Mhm.
Okay.
Ihr habt es ja beide gemeinsam erlebt. Es geht darum, da war diese Angst mit dem Treibsand. Mhm. Wovor? Was wäre das Schrecklichste, was hätte passieren können? Mhm. Was für Emotionen waren da noch? Geh mal da rein.
Ja, ich habe das ja gespürt, dass ich wieder instabiler geworden bin.
Bleib mal bei dem. Ich hatte Angst davor, mich selbst zu verlieren.
Ja.
Wie damals als. Mhm. Und das wollte ich nicht noch mehr erleben. Mhm. Deine Angst, die du gespürt hast, aus deiner Biografie und aus deiner Erfahrung kommt. Und klar, da war ein Auslöser, aber die Angst selber, so riesig, wie sie da kam bei dir, hatte mit was anderem zu tun. Mhm. Nämlich mit dieser Erfahrung. Mhm. Für dich ist es aber auch hart, dabei zu bleiben, ne?
Ja, weil ich das...
Du möchtest auch lieber erklären, was passiert ist.
Es fällt mir ja sowieso schwer, an meine Gefühle ranzukommen oder sie zum Ausdruck zu bringen.
Das heißt, da ist auch eine große Hilflosigkeit an deiner Stelle.
Absolut. Also ich bin absolut überfordert und hilflos.
Danke, dass du da reingegangen bist gerade.
Ja, danke schön.
Ich würde gerne eine Frage dir jetzt mitgeben, nämlich, wenn das alles gelöst wäre, keine Ahnung wie, wie würde es dir eigentlich gehen? Frag sie das mal.
Heike, wenn alles wieder super wäre, wie ging es dir damit? Was wäre das für ein Gefühl?
Frieden, Sicherheit, ich könnte nachts schlafen, könnte es genießen, dass wir zusammen sind und müsste keine Schutzstrategien mehr im Hinterhalt haben. Wir dürften lachen, streiten, uns lieben, ohne dass es existenzbedrohend ist. Mhm.
Vielen lieben Dank.
Also, danke, das hört sich gut an.
Wie war das gerade für euch, so zu sprechen miteinander? Mal abgesehen davon, dass es ungewohnt war. Wie war das? Wie fühlte sich das an?
Gut. also nicht nur gut, sondern sehr gut, weil es ja viel Klarheit gebracht hat.
Ohne diese Schutzstrategien kommt man plötzlich auf so einen Punkt, der viel interessanter ist als all das Rationalisieren und Besprechen außenrum. Wie war es für dich?
Befreiend, deshalb laufen mir jetzt auch die Tränen. Ist absolut erleichternd und es fühlt sich gut an und ich fühle mich dir so nah.
Da ist wieder Verbindung da.
Das ist schön.
Absolut.
In dem Moment.
Es ist so schwierig, weil wir ja beide ähnliche Strategien haben, zu rationalisieren, um nicht an unsere Gefühle ranzukommen. Und wir das aber durch dich ja jetzt, ich hätte es gar nicht gemerkt. Also ich habe das nicht gemerkt, dass ich etwas vermeide, bis du es gesagt hast. Und ich weiß gar nicht, wie wir das alleine merken. Mhm.
Das hat natürlich ein bisschen was mit Training zu tun. Mhm. Also so miteinander zu sprechen, was sich ja dann auch ungewohnt anfühlt und was neu ist, das bedarf Übung. Und da werdet ihr einfach in den nächsten Wochen und vielleicht Monaten euch auf ein Experiment einlassen, das euch ermöglicht, solche Gespräche zu üben. Mhm. Die Achtsamkeit dafür, wo weicht die andere Person aus, wo weiche ich aus, die gilt es ebenso zu trainieren. Wenn wir jetzt aber heute vereinbaren, ihr wollt solche Gespräche führen können, dann könntet ihr euch ja auch darauf verständigen, euch gegenseitig dabei zu unterstützen.
Ich denke, die Bereitschaft ist auf beiden Seiten da. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es hinbekommen.
Okay, wie geht's dir?
Ein bisschen erschöpft, aber angenehm erschöpft. Also wie wenn so ein Knoten in mir sich gelöst hat. Und ich bin mir sicher, auch wenn wir früher was Schönes hatten, ich glaube, es wird sogar besser.
Toll. Nimm mal die Idee mit. Das kann sogar noch besser werden. Ganz lieben Dank, dass ihr da wart. Ganz lieben Dank, dass ihr so toll mitgemacht habt und euch so toll geöffnet habt.
Ja, danke dir, Erik.
Bei den beiden wurde immer mal wieder angedeutet, na, das kommt so aus den Biografien, das kommt so von früher, das kommt aus der Kindheit. Deswegen verhält man sich heute so. Und das haben wir ja schon ganz oft auch in anderen Sitzungen, in anderen Staffeln gehabt. Dazu kriegen wir auch tatsächlich immer mal wieder Anfragen. Warum fragst du da nicht explizit nach oder ist das nur nicht Inhalt dann dieser eine Stunde Podcast, wenn ihr 4-5 Stunden zusammensitzt? Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz generell erklären. Also du bist da ja nicht derjenige, der sagt, so jetzt reden wir erstmal über eure Kindheit, bevor wir hier irgendwie tiefer gehen.
Nein, das bin ich tatsächlich nicht. Da habe ich einen anderen Ansatz und das hat auch sehr viel damit zu tun, dass die Erklärung aus der Kindheit häufig als, ich sag mal, Entschuldigung genommen wird, nicht das Veränderungspotenzial, das man eigentlich hat, wirklich anfassen zu wollen. Mhm. Weil das war ja damals so. Ich frage schon immer nach, wie fühlst du dich in diesem Moment? Wie alt fühlst du dich beispielsweise, wenn du diese Emotion hast? Und ja, mich interessiert schon auch, was da passiert ist. Aber im Podcast können wir auch nicht alles senden, was da zum Teil gesagt wird, weil das andere Personen beinhaltet, die hier nicht sitzen und nicht gesagt haben, ich möchte, dass meine Geschichte auch öffentlich gemacht wird. Aus dem Grund müssen wir solche Sachen auch zum Teil ausklammern.
Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal besprochen bei den beiden. Die haben beide irgendwie totale Angst vor der Eskalation. Du sagst aber auch, hast du schon ein paar Mal gesagt, den Satz, so, es kostet dich, vielleicht kannst du das nochmal erklären, mehr Kraft, einen Konflikt zu vermeiden, als in den Konflikt tatsächlich einfach mal reinzugehen.
Das ist eine einfache Rechnung. Und unser Verstand rechnet aber in dem Moment nicht, weil der kann nicht rechnen, der reagiert im Affekt. Und dennoch darf man sich diese Frage in Ruhe mal stellen. Mhm. Wenn ich so viel Energie in diese Vermeidung stecke, und dann auch noch in die Konsequenzen der Vermeidung. Und darunter so leide. Warum nicht ein bisschen Energie reinstecken und den Konflikt lieber ansprechen und versuchen, eine Lösung zu finden? Sie alle kennen, glaube ich, dieses Gefühl, wenn wir dann mal was angesprochen haben. Das ist doch so eine Erleichterung. Ja. Endlich ist es raus, endlich ist es vorbei. Und das immer wieder mal probieren und dann selber auch verankern. Ja, es ist besser, wenn ich es angesprochen habe.
Ja, und sei es auch, kennt man von sich selber vielleicht auch, das Problem ist zwar nicht gelöst, aber ich habe es so ein bisschen weitergegeben. Es ist so weniger schwer auf meinen Schultern alleine.
Wie nennen wir das? Koregulation der Emotionen. Ja, Koregulation ist eine super Strategie. Genau wie Selbstregulation eine super Strategie ist. Aber Koregulation hilft mir. Und tatsächlich das rauszugeben, ist toll. Es braucht dafür natürlich zwei Partner, die dieses Konzept verstehen. Die auch sagen können, okay, hier hast du gerade Koregulation versucht und hast mir echt was an den Kopf geworfen. Puh, musste ich erst mal aushalten. Da muss ich jetzt erst mal selbst regulieren, um damit zurechtzukommen. Und bei der Gelegenheit, das darfst du regulieren, indem du mir eine Umarmung gibst. Also ich kann das auch anfangen, mit Humor zu nehmen. Mhm. Wenn ich verstehe, wir agieren hier in unseren Stressreaktionen, ich darf die ansprechen. Ich darf das bewusst machen. Gleichzeitig braucht es dafür zwei Partner, die damit umgehen können und die mit diesen Begrifflichkeiten überhaupt was umgehen können.
Ich finde eine Sache, die in der Sitzung, habt ihr da gar nicht mal so richtig drüber gesprochen, das ist das, was die beiden auch ganz am Anfang in ihren Sprachmitteilungen ja erzählt haben. Heike ist einfach 600 Kilometer von ihrem Mann, von den Konflikten davon gerannt. Da seid ihr explizit gar nicht mehr so richtig drauf eingegangen. War das nicht nötig? Waren da andere Sachen, über die du eher sprechen wolltest? Oder warum haben wir die Geschichte da drumherum gar nicht mehr so gehört?
Also den beiden ist ja diese Geschichte sehr bewusst. Mhm. Also für die beiden brauchen wir sie nicht zu erzählen, weil die ist komplett präsent bei denen. Worum es mir ging im Teil des Therapieplans war, hier Vertrauen aufzubauen, dass trotz dieser Erfahrung eine gemeinsame Zukunft möglich ist. Und ich wollte mehr in den Bereich der Motivation und der Entwicklung von gemeinsamen Zielen gehen, als zurück in diese starke Emotion, die sowieso da ist und unter allem liegt, die brauche ich nicht nochmal aufzubrechen.
Ja.
Was ich aufbrechen wollte oder was ich neu schaffen wollte, war die Idee, wer könnten wir eigentlich sein als Paar? Was könnten wir alles hinkriegen, wenn wir darüber hinwegkommen? Und es brauchte ja auch tatsächlich dieses Vertrauen, und zwar auf beiden Seiten. Nämlich auch von ihm, der sich nicht wieder wegrennt. Und diese Bedrohung, die wollte ich nicht noch stärker machen, als sie sowieso schon da ist, sondern wollte der etwas entgegensetzen.
Wir haben das ja jetzt natürlich im Laufe der Therapie und du schon sehr, sehr früh festgestellt, beide Konfliktvermeider. Und du hast ja, das hat man immer so an verschiedenen Stellen einfach in der Sitzung gemerkt, dass du sagst, nein, 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 da lasse ich dich jetzt nicht raus. Nein, den Bogen drehst du jetzt nicht. Wir bleiben jetzt hier beim Thema. Und beide, finde ich, total zu Recht gesagt haben, aber wenn du jetzt nicht dabei bist, wir merken es ja selber gar nicht, dass wir gerade vermeiden und dass wir gerade irgendwie wieder ganz woanders hin abbiegen, um ja da nicht reinzugehen. Wenn die beiden dann alleine sitzen und eben dich nicht dabei haben oder die dritte Person, wie kriegen sie es mit, dass sie eben gerade nicht drauf die 12 sind?
Also das hat sehr viel mit Übung zu tun natürlich. Aber deswegen habe ich heute auch relativ häufig Sätze vorgegeben. Mhm. Damit die ein Gefühl bekommen, ach, sowas könnten wir sagen, so könnten wir miteinander kommunizieren. Und dass ich sie immer wieder darauf hingewiesen habe, wenn sie versucht haben auszuweichen, das hatte auch den Grund, dass sie selber für sich entdecken und erkennen, oh, hier ist meine alte Schutzstrategie wieder gerade losgegangen. Bei stark konfliktvermeidenden Partnern ist die Initiator-Interviewer-Übung ganz, ganz großartig. Mhm. Leider aber auch birgt sie Potenzial, dass ich wieder ausweichen kann. Weil ich fühle mich ja jetzt irgendwie sicher und dann muss ich ja doch nicht so tief und dann rationalisiere ich ein bisschen und dann kommen wir ja doch irgendwie und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Und da wollte ich sie nicht rauslassen, sondern ich wollte sie ermutigen, wirklich tiefer zu gehen. Und ich glaube, das hat auch ganz gut funktioniert, denn beide haben ja zurückgegeben, sie haben sehr starke Verbindung gespürt, ja. Auch gerade weil es um diese wichtigen emotionalen Themen ging.
Wenn du jetzt nochmal selber die 4-5 Stunden Therapie Revue passieren lässt und deinen Therapieplan, den du am Anfang hattest, dir am Ende nochmal anguckst, was würdest du sagen?
Also mein Eindruck war, dass ich den Therapieplan, den ich zu Beginn entwickelt hatte, im Kopf schon durchziehen konnte, mit ein paar kleinen Veränderungen, die normalerweise auch dazugehören. hätte man vielleicht an manchen Stellen auch noch ein bisschen anders machen können. Aber ich glaube, das hat schon ganz gut funktioniert. Was mich jetzt interessieren würde, wenn ich mal eine Frage stellen darf, Maria.
Ja, bitte.
Was hast du denn mitgenommen aus diesem Gespräch, was du glaubst, was gut für die war und vielleicht auch, was gut für andere Beziehungen auch wäre?
Ja, ich glaube, was bei mir so hängen geblieben ist, ist, oh, Veränderungen sind auf den ersten Blick richtig ungemütlich. Es macht erstmal gar keinen Spaß, vor allem wenn nur ein Partner sich verändert. Und dass man da auch ja einfach einen gemeinsamen Weg gehen muss und sich gegenseitig abholen muss. Wo stehen wir gerade? Warum verändere ich Dinge oder möchte sie verändern? Ich glaube, das ist für meinen Dafürhalten ganz wichtig. Und das kann ich mir wirklich richtig dick hinter die Ohren schreiben, weil ich selber auch gerne so bin. Ja, geh ruhig mal in den Konflikt. Schlawiner dich nicht drumrum, sondern sprich es einfach aus, statt immer wieder dich wegzuducken. Und das kenne ich ja auch. Und dann ärgert man sich immer wieder über die gleiche Sache, statt einfach einmal zu sagen, ich ärgere mich darüber, so das auszusprechen. Und das weiß ich aber von mir selber auch, dass mir das total schwer fällt, einfach zu sagen, ich finde das blöd, statt mich immer nur alleine für mich im stillen Kämmerlein einfach drüber zu ärgern. So, und jetzt musst du es einmal in Schlau noch sagen, die drei Learnings, die wir aus den beiden mitnehmen können.
Da sind schon ganz tolle Learnings, die du da gerade für dich rausgezogen hast. Und die würde ich so unterschreiben. Ja, Veränderungen sind doof.
Ja.
Aber, und das ist vielleicht ein ganz wichtiges Learning, was ich noch ergänzen würde, Veränderungen sind auch immer eine Option für eine Verbesserung. Und ja, Konflikte vermeiden ist auf Dauer wenig hilfreich. Mhm. Ich muss nicht jeden Konflikt sofort möglicherweise mit meinem Partner, mit meiner Partnerin lösen wollen. Das ist auch nicht unbedingt hilfreich. Gleichzeitig nur das in mich hineinfressen, bringt gar nichts. Und durch Grübeln alleine ist noch nie etwas anders geworden.
Ja.
Das darf man nicht vergessen.
Leider.
Nein, hat noch nie funktioniert. Und das Dritte ist tatsächlich, ja, da mutig reinzugehen, kostet Überwindung und das muss ich trainieren. Das kommt nicht von alleine. Das darf ich auch nicht von mir erwarten, darf ich auch nicht von meinem Partner, meiner Partnerin erwarten. Das muss ich einfach üben und erleben. Stimmt, das ist eine gute Idee. Und dann funktioniert es irgendwann mal auch wieder von alleine.
Dankeschön.
Ich danke dir.
Christina und Arvid haben sich für eine polygame Beziehung entschieden und über die wollen sie in der nächsten Folge von Die Paartherapie mit Erik Hegmann sprechen.
Aktuell ist es so, dass wir mit Leuten in Kontakt sind, dass es einfach schön wäre, ich sag mal, mit wenigen Leuten häufiger intim zu sein und eine freundschaftliche Beziehung oder vielleicht, dass man sich auch verliebt oder dass man sich ein bisschen verliebt. Wir sind aber schon so, dass wir sagen, wir wollen uns priorisieren eigentlich so. Aber natürlich kann man das auch nicht zu 100% unter Kontrolle haben.
Und noch eine Herausforderung. Die beiden wollen in Zukunft mit Christinas beiden Kindern und ihrem Ex-Mann unter einem Dach leben. Und jetzt habe ich wie immer noch einen Podcast-Tipp für euch. Dieses Mal kein Kinderwunsch. Darin geht es darum, wie der Kinderwunsch das Leben von verschiedenen Frauen und auch von einem Mann beeinflusst hat. Kaum eine Frage fühlt sich so existenziell an wie die, ob man ein Kind will. Kaum eine Entscheidung ist so lebensverändernd und dann müssen auch noch die Rahmenbedingungen passen. Also passt meine Beziehungssituation? Was, wenn ich als Einzige im Freundeskreis kein Kind bekomme? Was, wenn die klassische Kleinfamilie nicht meinem Lebensmodell entspricht? Schaffe ich eine Kinderwunschtherapie? Was, wenn ich am Ende alleinerziehend bin? Oder will ich es direkt alleine machen? In diesem Podcast spricht unsere Host Verena mit vielen verschiedenen Frauen und auch einem Mann darüber, wie der Kinderwunsch, die Zweifel daran oder der nicht vorhandene Kinderwunsch ihr Leben beeinflusst hat. Den Podcast Kein Kinderwunsch findet ihr ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Das war die Paartherapie, ein Podcast von NDR 2. Ich bin Maria Richter, Host und Autorin. Formatidee Katrin Lindemann und Nele Pasch. Formatentwicklung Kira Drössler. Sound und Musik Isola Music und Warner Chappell Production Music. Produzent Olli Kleist, Redaktion Sascha Sommer. Alle Folgen, auch der ersten 4 Staffeln, die findet ihr in der ARD Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und denkt gerne mal an eine gute Bewertung, abonniert uns, um auch keine Folge zu verpassen. Und es gibt auch schon bald eine neue Staffel der TV-Doku, die Paartherapie, ab dem 6. November in der ARD-Mediathek.